SWR 2 Kontext.
Zurück in die Zukunft. Die Sowjetunion macht wieder Politik. Der Konflikt um die Ukraine und die Krim zeigt, wie groß auch die kulturellen Gräben zwischen dem Osten und dem Westen sind. Die Gedankenwelt Russlands und die Reflexe der westlichen Welt prallen mit einer Heftigkeit aufeinander, dass schon von einem neuen kalten Krieg die Rede ist. Europa und Amerika müssen erkennen, dass sie Russland lange Zeit falsch eingeschätzt haben. Wie lebendig ist die Sowjetunion bzw. das Sowjetische im heutigen Russland, fragt SWR 2 Kontext mit Thomas Ihm. Bevor uns die Vorurteile enteilen, es gibt auch andere Bilder. Denkt man derzeit an Russland, sieht man vor dem inneren Auge pummelige, bewaffnete Männer in Tarnanzügen, die ihre Gesichter hinter Sturmhauben verbergen. Man sieht die Buchhaltervisage von Putin, an der er alle Kritik abperlen lässt. Und man denkt dabei keinen Augenblick lang zum Beispiel an die rebellischen Damen von Pussy Riot, die auch zu Russland gehören. Die Krim-Krise beschwört die alten Gespenster des Kalten Krieges, in dem die Erfindung eines heißen Drahtes oder roten Telefons eine Sensation war, weil mit dessen Hilfe sich die Präsidenten Russlands und der USA fernmündlich darauf verständigen konnten, die Atomraketen noch ein Weilchen im Bunker zu lassen. Heute läuft die Diplomatie auf Hochtouren und auch wenn sie ins Leere läuft, droht wenigstens kein Krieg. Am 21. Dezember 1991 löste sich die Sowjetunion auf. Russland übernahm das völkerrechtliche Erbe. Bald ging ein Aufatmen durch Europa. Die Zeit der Konfrontation zwischen Ost und West schien überwunden. Partnerschaften wurden geschlossen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit nahm Fahrt auf. Das Gespräch begann. 22 Jahre später kehrt die Sowjetunion zurück. Vielleicht war sie auch nie weg. Thomas Franke aus Russland.
Die Hymne Russlands. Es ist die Melodie der sowjetischen Hymne. Nur kurz war sie verschwunden. Mit dem Amtsantritt Wladimir Putins 2000 war sie wieder da. Und damit auch ein Zeichen, dass Russland sich in der Nachfolge der Sowjetunion sieht. Den Text schrieb sogar derselbe Autor. Als Putin an die Macht kam, lag das Land am Boden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war Russland in Chaos und Armut versunken. Mafiabanden hatten sich schamlos bereichert. Olga Gusarova wird im Sommer 50 Jahre alt. Sie ist Unternehmerin, hat eine Schneiderei mit 10 Angestellten in der Provinzstadt Kirov. Sie sei ein Kind der Sowjetunion, sagt sie, und bedauert zwar deren Zerfall, ist aber nicht nostalgisch. Viele Russen hätten in den 90er Jahren nicht gewusst, was sie mit der neuen Freiheit anfangen sollen. Sie erinnert an das Dschungelbuch.
Da heißt es sinngemäß, ihr wolltet Freiheit, dann esst sie. Die Äußerung gefällt mir sehr gut, denn wenn ein Mensch für Freiheit kämpft, dann muss er sich auch überlegen, was er später mit dieser Freiheit will. Ich denke, Jelzin hat das Land zerstört. Oder Gorbatschow, von dem halte ich auch nicht viel, das sage ich gleich. Ich habe das letzte Mal an Wahlen teilgenommen, als über den Erhalt der Sowjetunion abgestimmt wurde. Da meine Meinung nicht berücksichtigt wurde, habe ich aufgehört, wählen zu gehen.
Begriffe wie Demokratie oder Liberalismus stehen in Russland für Verfall und Niedergang. Putin und die Sowjetunion stehen für Stabilität und Berechenbarkeit. Putin hat den Untergang der Sowjetunion mal als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Seine restaurativen Bemühungen treffen auf Zustimmung. Nicht bei Marat Gilman. Er ist Galerist und fördert kritische Kunst. Anfangs war Gilman ein Weggefährte Putins. 1995 gründete er eine Stiftung für Meinungsforschung und Wahlkampfmanagement. Gilman und seine Mitstreiter sicherten 1996 den Wahlsieg Boris Jelzins und waren auch am ersten Wahlsieg Putins 2000 beteiligt. 2002 zog sich Gilman aus der Politik zurück. Wir haben es immer noch mit dem Phantom der Sowjetunion zu tun. Nach ihrem Ende gab es die Idee, man müsse die sowjetische Ideologie schnell durch eine andere, starke Ideologie ersetzen. Putin und seine Leute haben versucht, die orthodoxe Kirche zu nehmen, dann aber erkannt, dass das nicht geht, wegen der Tataren und anderer muslimischer Bevölkerungsgruppen. Jetzt hat man die Ideologie, ein Imperium gegen den Westen zu schaffen. Und ich sehe jetzt eine Propaganda wie in der Sowjetunion. Ich glaube, dass die Schreiberlinge in den Zeitungen jetzt schon alte Zeitungen durchschauen und teils Blöcke abschreiben. So wirkt das jedenfalls. Eine Kostprobe lieferte der Schriftstellerverband vor wenigen Tagen mit einem Brief an Präsident Putin zur Ukraine. Wladimir Wladimirowitsch heißt es da. Ihr starker Wille und Ihre fundierten Entscheidungen erfüllen uns mit Zuversicht, dass die gesamte russische Welt und alle Völker Russlands und der Ukraine brüderlichen Schutz bekommen. Wir glauben an eine gerechte Entwicklung. Viele der Unterzeichner sind sehr alt, teils Veteranen des Zweiten Weltkriegs oder Helden der sozialistischen Arbeit. Den Orden gibt es seit einem Jahr wieder. Jetzt heißt er Held der Arbeit der Russischen Föderation und wird von Präsident Putin am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, verliehen. Sowjetische Feiertage werden begangen, als gäbe es die Sowjetunion noch, die Denkmäler stehen noch, Lenin liegt im Mausoleum auf dem Roten Platz und zu Stalins Todestag stapeln sich die Nelken auf seinem Grab an der Kremlmauer. Marat Gilman sieht angesichts der Krise in der Ukraine keine Besserung. Putin will Garantien. Demokratie birgt für ihn keine Garantien. Man kann Wahlen gewinnen, indem man entweder den Gegner in Wahlen besiegt oder indem man ihn vorher ins Gefängnis steckt. Und dann kam die Zeit, als Putin die Leute überzeugen musste, dass dieses System richtig ist. Das ging nur über die Rückkehr in die Vergangenheit. Und dabei unterstützen ihn annähernd 2/3 der Bevölkerung. Und der Westen ist wieder das Feindbild. Der Rest kommt spätestens mit einer Eskalation in der Ukraine.
Beobachtungen von Thomas Franke. Mitwirken am großen Versuch, die Bürgergesellschaft in Russland zu fördern. So beschrieb Falk Bomsdorf einmal seine Aufgabe. Bomsdorf war bis 2006 Leiter des Moskauer Büros der FDP-nahen Naumann-Stiftung. Dann setzten ihn die Russen Knall auf Fall mitsamt seiner Familie vor die Tür. Ich habe Falk Bomsdorf gefragt, ob der Traum von der Zivilgesellschaft in Russland gescheitert ist.
Ach, ich würde nicht sagen, dass daraus nichts geworden ist. Es sind nicht nur Ansätze da, sondern es sind wirklich zivilgesellschaftliche Strukturen entstanden. Nicht in dem Umfange, wie es nötig ist. Das ist keine Frage. Und das war wohl auch etwas zu optimistisch, das anzunehmen.
Und gleichzeitig hat die Sowjetunion einen erstaunlichen Überlebenswillen gezeigt, nicht als staatliches Gebilde, sondern als Mentalität. Wie ist das, wenn man da in Russland ist? Denken die Leute, handeln die Leute noch irgendwie wie Sowjetmenschen?
Ja, der Sowjetmensch ist nicht vergangen. Er ist immer noch Gegenwart. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie lange die Sowjetunion existiert hat und wie lange der Mensch in diesem Sowjetsystem sozialisiert worden ist. Also insofern stoßen wir immer noch auf diese alten Haltungen. Mentalität, das ist natürlich eine schwierige Sache. Es wird mit diesem Begriff Mentalität viel Unfug getrieben. Es gibt ja auch nicht die Russen, es gibt auch nicht den Sowjetmenschen. Aber einzelne Eigenschaften des Sowjetmenschen, die merken wir auch heute noch.
Welche Charaktereigenschaften sind das?
Es sind vor allen Dingen die Abwesenheit von Skepsis gegenüber dem, was die Macht, also die Regierung, den Menschen vorsetzt. Es wird da nichts hinterfragt. Das wird einfach als Tatsache und als Notwendigkeit angenommen. Kritik oder Ähnliches, das gibt es nicht. Man muss bedenken, die Schulen, die Universitäten, alle diese Bildungseinrichtungen hatten den Auftrag, Menschen zu erziehen, die nichts hinterfragen, die nicht skeptisch sind, sondern die das tun, was ihnen gesagt wird. Und in dieser Richtung hat man einen großen Erfolg in Anführungsstrichen erzielt.
Was ist diesem Typus des Sowjetmenschen wichtig? Ist es Gerechtigkeit, ist es Demokratie, ist es Humanität oder ist es Prestige und Größe?
Also von allen diesen Dingen weiß er in zweierlei Hinsicht gar nichts, nämlich Demokratie und Humanität und Werte. Das ist nichts, was in der Sowjetunion wirklich gelehrt worden ist und versucht worden ist, dem Menschen beizubringen. Aber Größe, wie Sie erwähnt haben, Größe des Landes, das ist etwas, was in der Tat dem Sowjetmenschen wichtig ist. Er weiß, er hat immer gewusst, zu Zeiten der Sowjetunion, er lebt materiell nicht so gut und das ist noch euphemistisch ausgedrückt, er lebt im Grunde genommen miserabel, das muss man wirklich so sehen, ich habe es ja wirklich miterlebt. Ausnahmen gab es in den großen Städten. Er lebt nicht gut, er weiß, dass im Westen viel besser gelebt wird, aber die Entschädigung dafür ist die Größe des Landes, dem er angehört. Und das hat vielen wirklich tatsächlich dazu gedient, durchaus eine gewisse Zufriedenheit zu entwickeln.
Gabor Steingart nennt im Handelsblatt das, was da gerade passiert, Pitbull Politics. Also da gehen zwei wild gewordene Hunde aufeinander los, der Westen und der Osten. Hätten Sie einen Rat für die gegenwärtige Situation?
Oh, entgegen dem Sprichwort ist nichts so billig wie guter Rat. Ich kann nur eins sagen, was hier im Osten, in Russland, fast hätte ich gesagt in der Sowjetunion, passiert, ist die Fortsetzung dessen, was wir, als wir anfingen, immer wieder gesehen haben, nämlich die Anwendung von Macht, von unkontrollierter Macht. Und hier kann ich nur sagen, hier muss man gegenhalten. Die russische Führung, das ist vielleicht auch ein Teil der Mentalität, respektiert niemand, der zu allem Ja und Amen sagt, der nur, um dieses Wort einmal zu gebrauchen, herumeiert und der nicht bei seinen Prinzipien und bei seinen Werten bleibt.
Der frühere Leiter der Naumann-Stiftung in Moskau, Falk Bomsdorf. SWR 2 Kontext zum Thema Zurück in die Zukunft. Die Sowjetunion macht wieder Politik. Die Volksabstimmung über die Krim scheint fast nur noch eine Formsache zu sein. Wie nun soll der Westen künftig mit Russland reden? Olga Rösch, Professorin für interkulturelle Kommunikation an der Hochschule Wildau, meint:
Natürlich muss man Gemeinsamkeiten suchen und vor allem auch gemeinsame Interesse definieren. Wir haben alle unterschiedliche Wege zum Ziel. Und wenn wir ein gemeinsames Ziel definieren können, dann finden sich auch Wege. Allerdings ist es oft so, dass die deutsch-russische Beziehung nicht immer frei ist von Vorgeschichte und nicht so unbefangen ist wie zum Beispiel deutsch-amerikanische Beziehung oder sonstige.
Macht es denn Sinn, sich in solch einem Gespräch, wir denken natürlich jetzt zum Beispiel an Merkel und Putin, macht es dann Sinn, sich anzubiedern, diplomatisch zu sprechen oder muss man stark auftreten mit einer gewissen Festigkeit? Was meinen Sie?
Also anbiedern wäre natürlich das Letzte. Also dann wird man nicht mehr ernst genommen. Also die interkulturelle Kommunikation wird sehr oft so missverstanden, dass man denkt, man muss dem anderen möglichst stark entgegenkommen, um den Preis des eigenen zu verdrängen und irgendwie sich so anzunähern, dass man das eigene aufgibt. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, aber was die Russen sofort negativ sehen würden oder nicht für voll nehmen würden, ist, wenn man sich als Deutscher, insbesondere als Deutscher, anbietet. Also ich glaube, in der russischen Kultur gibt es gegenüber Deutschen viel mehr Respekt und gegenüber der deutschen Kultur viel mehr Achtung vor Kultur, selbst wenn die politischen Beziehungen nicht immer so harmonisch sind. Aber so eine tief sitzende Achtung vor der deutschen Kultur, die ist da. Und wenn wir uns da hilflos und so klein und so, ach, wir sind so gut, lasst uns bloß in Ruhe geben, das kommt nicht so gut an. Ja.
Was man jetzt aller Arten hört, ist, man müsse verstehen, der Putin sei ein KGB-Mann und sei gedanklich eigentlich noch in dieser alten Zeit geblieben, in der die Sowjetunion eine starke Macht war. Man hört auch, dass Kanzlerin Merkel angeblich die Einzige ist, die ihn richtig zu nehmen weiß. Hätten Sie denn einen Rat für Frau Merkel?
Ach, die macht es schon richtig. Also die macht es schon richtig. Die hat auch einen... Ich glaube schon, dass sie einen richtigen Ton hat. Schon aufgrund dessen, dass sie wahrscheinlich aus ihrer Biografie, aus ihrer Geschichte die Russen etwas mehr kennt als jeder andere westeuropäische Politiker. Also vielleicht findet sie einen richtigen Ton. Eher als zum Beispiel der Schröder, der ihn gleich als lupenreiner Demokrat genannt hat. Und so. Das wird sie wahrscheinlich nie machen.
Und der ihn bis jetzt in Schutz nimmt.
Ja. Es ist eigenartig. Eigentlich ist es so deprimierend, dass der ehemalige Bundeskanzler zu Putin fährt, um Geld zu verdienen. Das ist so deprimierend. Ich glaube nicht, dass er großen Respekt verdient von Putin. Also das würde wahrscheinlich Kanzlerin niemals machen.
Wenn man an Diskussionen oder Verhandlungen mit sowjetischen Machthabern früher denkt, dann fallen einem Klischees ein, wie der Russe, der immer Njet sagt. Man sieht den Khrushchev vor sich, wie er mit dem Stiefel auf den Tisch haut. Kommen diese alten Klischees zurück und sind sie möglicherweise auch wahr?
Ja, ist was dran. Ja, ist was dran. Wissen Sie, ich bin Russlanddeutsche. Meine Großeltern waren in den Stalin-KZs. Ich warte bis heute, dass in Russland endlich mal Kräfte sich herausbilden, die sich auch mal kritisch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen können. Ich hoffe, ich erlebe das noch. Aber, tja, So viel Optimismus habe ich inzwischen nicht. Nach dieser Krim-Krise habe ich das nicht mehr.
Olga Rösch, Professorin für interkulturelle Kommunikation an der Hochschule Wildau. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind, nicht wie wir sie uns wünschen. Das gilt leider und in einem besonderen Maße für den Typus des russischen Sowjetmenschen. Das war SWR 2 Kontext über das Thema Zurück in die Zukunft, die Sowjetunion macht wieder Politik. Am Mikrofon Thomas Ihm.